Sie analysieren den Machtwechsel von Erich Honecker zu Egon Krenz und sind sehr skeptisch, was die Erfolgsaussichten dieser neuen Führung angeht und begründen das vor allem strukturell. Also Sie begründen vor allem die alten Machteliten. Weite Teile sind ja weiterhin in Amt und Würden in der DDR. Kannten Sie eigentlich Egon Krenz? Hatten Sie einmal Gelegenheit, ihn aus der Nähe als Person zu erleben?
Ich habe Egon Krenz erlebt auf Parteitagen der SED. Ich war ja dann als Reisekorrespondent dabei und da ist er dann natürlich aufgetreten. Und außerdem kannte ich ihn natürlich aus seinen Auftritten als FDJ-Sekretär aus dem Fernsehen bzw. aus dem Rundfunk. Also persönlich bin ich ihm nie begegnet, mit Ausnahme dieser Veranstaltungen. Und dann habe ich mich natürlich mit seiner Vita ausgiebig beschäftigt, schon zu der Zeit, als er noch nicht in dieser Funktion war, als Honecker noch das Sagen hatte. Denn es war deutlich erkennbar, dass Egon Krenz von Honecker als, sagen wir mal in Anführungszeichen, als Kronprinz der SED aufgebaut wurde. Das heißt, als potenzieller Nachfolger Honeckers als Generalsekretär der SED.
Sie haben diesen Kommentar verfasst zu einem Zeitpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, zu einem Zeitpunkt, an dem klar war, Egon Krenz wird der neue starke und erste Mann in der DDR. Aber eine Rede, also seine Eingangsrede, hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehalten. Das heißt sozusagen, Inhalte seiner Politik waren noch nicht bekannt. Wenn wir uns zurückversetzen in diese Tage, was war das für eine Stimmung bei Ihnen im Funkhaus? Das muss doch ein Ausnahmezustand gewesen sein.
Natürlich, wir waren also in ständiger, gespannter Aufmerksamkeit und beobachteten die Situation in Ostberlin und in der DDR. Das ist ganz klar. Aber ich muss sagen, dass die Rede schon bekannt war. Und zwar hatte dieselbe Rede, die dann später im Fernsehen der DDR gesendet wurde, hatte er vorher schon mal im Plenum des Zentralkomitees, das zu dieser Zeit tagte, gehalten. Und das ZK hatte ja beschlossen, nachdem er gewählt worden war, dass er diese Rede nochmal halten soll, und zwar im Fernsehen, um auf die Bevölkerung in der DDR medial einzuwirken. Daher insofern wusste ich, was er sagen wird. Und das ist dann ja doch dann so gewesen, wobei interessant war, dass Krenz in seiner Aufregung vom Fernsehen dieselbe Rede nicht nur gehalten hat, sondern auch dieselbe Anrede. Das heißt, er hat also dann die liebe Genossinnen und Genossen, wie er das im ZK gesagt hat. Und das war natürlich im Fernsehen völlig deplatziert. Nee.
Schauen wir noch einmal auf diese Zeit, in der nun also die Macht der SED sichtbar erodiert. War das auch eine Zeit des Frohlockens für Sie?
Natürlich, ich habe diese Entwicklung mit Genugtuung verfolgt von hier aus, soweit mir das möglich war. Aber wir hatten ja damals schon, wir heißt also die Medien der Bundesrepublik, die bundesdeutschen Medien, die hatten ja mit Ausnahme des Deutschlandfunks, der als Feindsender in der DDR galt, hatten die ja ihre eigenen Korrespondenten und die berichteten auch von den Demonstrationen der Menschen in jenen Wochen in Greifswald, in Rostock, in Berlin, natürlich in Ostberlin, in Dresden, in Plauen vor allen Dingen, wo der ganze Prozess einsetzte. Das haben wir natürlich genau verfolgt und ich habe, was damals an Informationen irgendwie möglich geworden war, zu verarbeiten versucht, in Zusammenarbeit mit dem Berliner Studio des Deutschlandfunks. Das muss ich mal dazu sagen, die Kollegen Günter Linke, Harald Kleinschmidt, mit denen haben wir sehr gut und sehr eng zusammengearbeitet, wir ständig in telefonischem Kontakt, auch in diesen Tagen natürlich. Und das wurde dann auch übrigens von der Staatssicherheit zu der Zeit noch abgehört. Die Protokolle liegen noch vor. Aber im Großen und Ganzen waren wir eigentlich ganz gut informiert. Und ich bin natürlich damals auch, ich bin wiederholt, in die DDR gereist als Reisekorrespondent des Deutschlandfunks. Und damit konnte man natürlich schon, wie begrenzt auch die Informationsmöglichkeit war. Ich meine, die SED hat ja immer eine restriktive Informationspolitik, zumal gegenüber dem Deutschlandfunk gesteuert. Aber dennoch konnte man sich gewisse Eindrücke verschaffen. Das habe ich wahrgenommen. Denn wir führten uns in der Berichterstattung eines Informationssenders, das war ja der Deutschlandfunk, doch in der Pflicht, möglichst realistisch zu berichten und zu kommentieren, nicht zuletzt um unsere eigenen Glaubwürdigkeit bei den Hörern in der DDR zu sichern, die wir ja hatten. Wir sind ja in der DDR sehr viel damals gehört worden.
Sie sprechen die Rolle als Informationssender an, die Rolle des Deutschlandfunks. Wie schwierig ist das für Sie gewesen, diese analytische Kühle und diese Distanz zu wahren in diesen Tagen, die ich mir als emotional auch aufreibend vorstelle?
Ja, also zunächst einmal wäre das unjournalistisch, wenn man zu starke Emotionen in seiner Arbeit erkennen lässt. Ich war aufgrund meiner Vergangenheit auch besonders bestrebt, möglichst sachlich und kühl zu arbeiten. Ich habe den Deutschlandfunk als Informationssender begriffen, in dem niemals Kalter Krieg geführt wurde. Der Deutschlandfunk war Sender im Kalten Krieg, aber er hat niemals Kalten Krieg im Sender gemacht. Das muss man genau unterscheiden. Deshalb hatte ja der Deutschlandfunk auch ein so gutes Renommee bei den Hörern in der DDR. Im Gegensatz zum Deutschlandsender, diesem kommunistischen Staatssender, der dann ja erst in der Umbruchssituation das Programm allmählich entideologisiert und entpolitisiert in dem Sinne hatte.
Sie wohnen in Köln und waren damals wahrscheinlich viele, viele Stunden im Funkhaus. Hat Ihre Familie Sie vermisst?
Naja, das ist schon richtig, aber das ist ganz selbstverständlich, dass sie dafür Verständnis hatte. Zum Glück hatte meine Frau, die ja auch aus der früheren DDR stammt, die hatte dafür völliges Verständnis. Das ist richtig, die Frage ist berechtigt. Aber ich war eigentlich in den Tagen von 8:30 morgens bis abends 19 Uhr und in den dramatischen Tagen manchmal bis 22, 23 Uhr im Funkhaus, um eben auch die Entwicklung sozusagen zeitnah und zielführend verfolgen zu können.
Der Kommentar, den wir aus dem Archiv gesucht haben, den Sie damals geschrieben haben, würden Sie den in der Nachbetrachtung so, hätten Sie den noch einmal geschrieben?
Ich denke ja. Ich habe eigentlich keinen Grund, diesen Kommentar in irgendeiner Weise in Zweifel zu ziehen. Natürlich mit dem Wissen von heute wäre anders geschrieben, aber unter den gleichen Voraussetzungen würde ich ihn genauso wieder schreiben und meine Skepsis gegenüber dem neuen Generalsekretär der SED, also Egon Krenz, die war ja, wie die Historie erwiesen hat, dann auch mehr als begründet.
Karl Wilhelm Fricke, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.